Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Laberfeuer. Hallo Falk.
Hallo Simon.
Hallo Georg. Heute
Hallo Simon.
Mit uns hier am Laberfeuer unser Landesjugendpfarrer Georg Zimmermann. Schön, dass wir uns zu dir ins Büro einladen durften und hier erstmal ein schönes Lagerfeuer entzünden.
Ist noch nicht an. Wir können es anmachen.
Und schon brennt es.
Es ist nebenbei dieselbe Vertäfelung wie in dem anderen Raum, wo wir schon mal eine Laberfeuerfolge aufgenommen
haben. Aber hier halt es nicht so sehr.
Nee. Das ist der Vorteil. Ich habe ein schönes Büro, wie ihr seht. Ne?
Ja. War die Decke schon da, bevor du da warst? Die schöne Decke hier?
Das ganze Haus war schon da, bevor ich da war.
Faszinierend. Mhm.
Das Haus ist älter als...
als ich alt bin.
Das stimmt. Aber das gilt auch für viele Häuser, glaube ich. Auf der Welt, ich weiß es nicht. Aber spannend
ist, Haus, in dem ich wohne, ist nicht älter als ich.
Spannend ist, wen es wirklich interessiert, du bist Landesjugendpfarrer, das interessiert alle, aber es gibt im Internet, auf YouTube, kann man ein Videodokument finden, wo der Landesjugendpfarrer sozusagen von 1989, da geht es um Revolution, Wende und sowas, und da gibt es ein Interview mit dem in dem Haus hier, glaube ich.
Das war nicht in dem Haus, denn der war damals noch
Ach,
nicht hier.
Ach, der war noch nicht hier. Ach,
der schade. War damals noch in der Friedrichstadt, war früher das Landesjugendamt. Ja. Früher war hier noch die Superintendentur von Dresden-Mitte.
Wieder was gelernt?
Wer war da 98? War das der Karl
Ludwig? 89.
Nee, nee. 89.
Harald Brettschneider.
Harald Brettschneider.
Harald Brettschneider. Ich weiß gar nicht, ob du da schon gelebt hast.
Ich bin 83.
Ja, ja, dann doch. Ja.
Ja.
Aber das erinnerst du dich nicht an den Landesjugendpfarrer damals?
Das hat mich auch wirklich nicht interessiert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich
bin... Aber jetzt ist es hoffentlich anders geworden.
Ich bin sogar erst erwachsen geworden, bis die Existenz des Landesjugendpfarrers für mich irgendeine Relevanz entwickelt hat. Damals war ich mit dem Karl Ludwig Imes auf einer ehrenamtlichen Reise in Straßburg, waren wir, glaube ich.
Okay, schön.
Und der Falk war dabei.
Der Karl Ludwig Imes hat mit mir gelernt für meine Religionswissenschaftsnachprüfung, weil ich im ersten Durchgang durchgefallen bin. Und da habe ich gelernt und der Carlo hat gesagt, da frage ich dich jetzt mal ab, und hat mir Fragen gestellt. Und ab der dritten Frage habe ich gesagt, Carlo, wenn das die Fragen gewesen wären, hätte ich es auch beim ersten Mal schon bestanden. Nicht, weil die Fragen zu einfach waren, sondern es waren Wissensanwendefragen und keine Wissensabfragefragen.
Aber
wir wollen ja heute nicht über den Carlo reden.
Ach doch, aber ein Beitrag schon noch dazu. Ich habe nämlich bei Carlo Imes, als er noch in Strawalde war, habe ich dort ein Gemeindepraktikum gemacht, während meines Studiums.
Der Carlo war mal in Strawalde, also genau. Hinten in Löbau-Zittau.
Hinten in Löbau-Zittau.
Richtig, da war der
Gemeindepfarrer. Da war der Jugendpfarrer für den Kirchenbezirk Löbau. Oder, nee,
ja, Löbau. Löbau, da gab es noch nicht Löbau-Zwickau.
Zittau. Löbau-Zwickau,
das ist Zukunftsmusik. Entschuldigung, habe ich es verraten. Es war das erste Mal, dass ich es öffentlich in einem Podcast gesagt habe. Das ist der zukünftige Kirchenbezirk.
Löbau-Zwickau.
Nein. Ja. Wir kommen, bevor wir voll durchstarten, schön, dass du da bist. Lieblingsapokalypse musst du nicht mitbringen, Georg, sondern die hat der Simon mit.
Also Lieblingsapokalypse ist immer etwas weit gesagt, aber eine Apokalypse, die ich heute mitgebracht habe, ist, es gibt ja den Teilchenbeschleuniger CERN.
Ja.
Und als der in Betrieb gehen sollte, gab es vorneweg ganz große Demonstrationen und dass der nicht eingeschaltet werden dürfte, weil die Gefahr besteht, wenn diese Teilchen, die so schnell beschleunigt werden, aufeinandertreffen, dass dort ein schwarzes Loch entstehen könnte und die ganze Erde in sich hineinsaugen. Und diese Apokalypse habe ich heute mitgebracht. Das ist endlich mal eine Apokalypse, die einfach von jetzt auf dann einfach da ist und davon kriegt man nichts mit.
Also hey, doch, das kriegst du doch mit.
Wenn ein schwarzes Loch hier auf unserer Erde plötzlich da ist, kriegst du nicht viel mit.
Wie genau bist du bewandert, was schwarze Löcher angeht?
Ja, ich habe eins bei mir zu Hause im Wohnzimmer, in der Vitrine. Und da muss ich aufpassen, sage ich dir, aufpassen.
Nee, aber es gibt ja die Hypothesen, dass ich quasi, ist egal. Nee, vielleicht kriegt man es mit oder nicht mit, ich habe keine Ahnung, dass sich die Zeit verlangsamt sozusagen. Also weil das keiner hat eine Ahnung, wie ein schwarzes Loch richtig funktioniert. Und
keiner hat es erlebt.
Keiner hat es erlebt, es gibt viele Theorien. Und wenn aber sozusagen, wenn das Zeitgefüge sich bei einem schwarzen Loch verändert, würdest du es vielleicht mitkriegen, weil sich die Zeit ja verändert, bis das schwarze Loch dich gefressen hat.
Dann würdest du mitkriegen, wie sich das schwarze Loch verhalten werden haben wird.
Nee, so.
Ich bin bei diesen Fragen nicht
ganz aber die Frage, das ist eine sehr schnelle Apokalypse. Ist nicht ja. so
aber wie das Spannende, warum ich die mitgebracht habe, ist, als diese Diskussion damals aufkam, darum hat es mich sehr interessiert, weil es eine Frage um die Wissenschaft ging, eine sehr existenzielle Frage. Was an Wissenschaft darf einfach auch probiert werden, um etwas herauszufinden, ohne die Folgen, die es haben könnte, in Betracht zu ziehen. Also wie viel wissenschaftlicher Forschergeist ist gut für unsere Menschheit?
Ah ja. Das ist aber bei der Atombombe ähnlich gewesen. Es gab die Wahrscheinlichkeit, dass aber das, die ganze...
da habe ich die Diskussion nicht so mitgekriegt.
Weil du da noch unaufmerksam warst.
Ja.
Aber vor der Zündung der ersten Atombombe gab es ja quasi die Wahrscheinlichkeit, oder die haben gesagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kettenreaktion nicht abbricht und sich die ganze Erde entflammt sozusagen. Ist auch nicht so eine coole Apokalypse. Also,
nee. Gibt es eine Apokalypse, die du nochmal wirklich cool findest?
Na, es gibt so Apokalypsen, in denen bin ich ohnmächtig, und es gibt Apokalypsen, in denen bin ich gestaltungsfähig.
Zum Beispiel, am Ende bist du der Held gewesen,
oder? Nee, na, das ja nicht.
Das dann nicht mehr.
Obwohl, ich sage immer zu meiner Frau, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, ich bereite mich drauf vor. Wenn mal der Ernstfall kommt, bin ich schon mal vorbereitet. Ich weiß, dass wir eine Axt brauchen und Bäume fällen müssen, aber ich kann es nicht.
Also Nein. Wir waren ja in Dresden vor einigen Tagen oder Wochen kurz davor. Ne? Da ist hier wirklich in ganz Dresden der Strom weg gewesen. Ne? Da war hier alles Ende.
Ja.
Da war hier alles Ende.
War da auch das Internet weg?
Dumme Frage. Es war auch der Mobilfunk weg, war gar nichts.
Es geht alles in Strom. Mit den Worten meiner Frau zu sagen, ich könnte es vom Handy vorlesen, hier geht nichts mehr. Und ich habe erst gedacht, sie meint unseren WLAN-Router, weil der manchmal auch nicht mehr
gar
geht.
Nichts.
Und es ging gar nichts mehr. Hat dich also das erschreckt?
Selbst, ich war nicht da.
Selbst mit dem Handy konntest du nicht mehr telefonieren?
Ja, logischerweise nicht.
Na, die Frage ist, wie weitreichend? Es kann ja sein, dass es Sendemasten immer noch im Gebiet sind.
Das war bis Königstein.
Es fährt vieles kontrolliert runter dann mit den Notstromaggregaten, aber dann ist...
Aber an der Informatik hier, die hatten Strom.
Ja, die hatten wahrscheinlich das richtige
Notstromaggregat. Und ich hoffe auch, dass die Krankenhäuser noch
Notstromaggregate
haben. Ja, da habe ich, glaube ich, mal das angesprochen.
Aber zum Beispiel, wenn der Strom ausfällt... Ach nee, das fand ich auch nicht gut als Apokalypse. Oder würde ich nicht gut finden, wenn es irgendwann zukünftig mal gesagt wird als Apokalypse. für alle, die es schon gehört haben oder hören werden, werden es verstehen. Du verstehst es gerade nicht, weil wir haben ja auch Aufzeichnungen mit anderen Menschen.
Ach, tatsächlich?
Ja. Apokalypsen gesagt haben. Nee, was ich meine ist, es gibt Apokalypsen, die kann ich gestalten. Da kann ich irgendwie nur aktiv werden. Und zum Beispiel, schwarzes Loch entsteht und frisst mich auf, ist der Gestaltungsspielraum wirklich gering.
Na, vor allem ist es gruselig, weil du dich nicht darauf vorbereiten kannst. Also mal angenommen, der Strom würde ausfallen, dann hast du den Strom weg und dann musst du den Alltag gestalten. Dann hast du mitbekommen, hier ist was passiert. Aber ich behaupte, wenn sowas passiert wie schwarzes Loch, ist es halt plötzlich alles weg und du hast noch nicht mal Gedanken drüber nachzumachen, wie blöd oder gut das jetzt ist oder was ich hätte noch machen wollen, bevor das schwarze Loch meine Welt in den Abgrund reißt.
Ich over.
Aber musstest du irgendwas machen?
Ich war ja nicht da.
Ach, du hast es hinterher erst mitgekriegt.
Jedenfalls.
Aber wie konnte meine Frau mit einer SMS schreiben?
Das ist die spannende Frage. Deswegen, ich möchte nochmal. Naja, es könnte schon sein, dass auch manche Funkmasten nicht betroffen waren. Und wenn du dann mit allen im Balken gerade noch eine SMS rauskriegst.
Wie auch immer.
Das ist jetzt aber, das beschäftigt mich jetzt.
Die Frage wäre aber eigentlich deiner Frau nochmal zu stellen.
Das hat die aber auch geschrieben,
weil ich sie gefragt. Konnte sie eine SMS absetzen?
Ja.
Kannst du einfach mal fragen.
Ich könnte jetzt auch, könnte den Verlauf vorlesen. Ich glaube, das Gespräch ging auch darüber. Ich sagte, geht das Handy auch nicht? Wo sie gesagt hat, ich weiß es nicht mehr. Ist auch eine Quatschsache, aber es ist die Frage. Wäre jetzt die spannende Frage, ob das Buch der Offenbarung
Hinweise auf ihr
Stromausfall. Das wollte ich gar nicht sagen.
Aber schwarze Löcher.
Haben wir schon mal einen Theologen in unserer Runde gehabt?
Ja, vielleicht die Frau Anacker?
Die Frau Anacker haben wir natürlich. Eine Theologin.
Normalerweise bin ich für die wirklich peinlichen Fettnäpfchen in unserer Sendung zuständig, aber danke, Falk. Wir haben einen Theologen in unserer Runde.
Wir hatten aber noch nie einen Theologen. Eine Theologin hatten wir schon, einen Theologen noch nicht.
Ja.
Soweit. Das ist richtig, so wolltest du ja auch fragen.
So wollte ich die Frage auch stellen. aber das Buch der Offenbarung, war das für dich im Studium was, wo du dich erinnern könntest, dass du es hattest?
Ich glaube, ich hatte das schon mal. Es gibt ja so Punkte wie Bibelkunde und so, da kommt man dann schon auch überall mal vorbei und es ist auch sinnvoll, das mal zu lesen. Aber ich muss gestehen, ich bin da immer ein bisschen abständig
von der Offenbarung
gewesen. Das ist, weil da ist so viel Symbolik drin und dann versucht man das alles irgendwie so mit seinem eigenen Denken zu verknüpfen und dann gibt es ganz viele Menschen, die genau sehen, was da drin steckt und dann
ist es auch schwierig, denen zu sagen, ich sehe das anders. Ja, ihnen hat es ja der Heilige Geist gesagt.
Ja, das ist ganz schwierig. Also,
ist tatsächlich noch nie eine Lieblingsapokalypse von dir gewesen, die Schlacht im Tal Armageddon. Hieß das richtig, Armageddon, das Tal? So ähnlich. Aber daher kommt der Name.
Armageddon. Ist, glaube ich, mit H geschrieben bei der Luther-Übersetzung.
Aber auf alle Fälle, wenn man natürlich weiß, ne, das ist so in einer großen Verfolgungssituation auch entstanden, dann kriegt man auch ein bisschen Gefühl dafür, was dort auch bei den Leuten abgeht. Ne?
Also da, bei Bibeltexten, die wir lesen, auch bei den Geschichtsbüchern, ist ja immer die Herausforderung zu sagen, was ist in diese jeweilige Situation hineingeschrieben und was hat auch einen Anspruch einer Allgemeinwahrheit darüber hinaus, die für uns noch genauso auch in einer anderen Situation gilt. Und das fällt mir bei der Offenbarung so schwer, das auch zu trennen, zu sagen, was ist denn für diese konkrete Situation eine Erfahrungsbildsprache, was ist Vision, was ist gezeigt, was ist für mich von Relevanz.
Aber das hast du ja bei anderen Bibeltexten auch immer, ne? Dass plötzlich da irgendeine Verbindung in dir stattfindet, wo dich plötzlich ein Bibeltext völlig neu anspricht, den du schon ewig mal gelesen hast, und plötzlich geht da irgendwas, kommt da was in Bewegung und man nimmt es plötzlich persönlich, ja, und man ist da, steht da voll drin. Das finde ich das Spannende. Mhm.
Aber vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum mir deine Lieblingsapokalypse heute nicht gefällt. Weil eine gewisse Prägung, wir haben ja auch eine christliche Kulturprägung, oder wir setzen uns ja damit auseinander. Und zum Beispiel das, wie Offenbarung oder wie im christlichen Kontext sozusagen das Ende beschrieben wird, da fühle ich mich nicht so ohnmächtig. Also durch die Beziehung zu Gott fühle ich mich da in der, obwohl ich jetzt sagen muss, die Endschlacht, da wäre ich jetzt nicht so brauchbar. An der Essensausgabe vielleicht oder so. Aber da habe ich eher das Gefühl noch, der aktiveren Teil habe. Ich kann mich entscheiden. Ich kann mich für eine Seite entscheiden oder ich kann mich da entscheiden, so handeln. Vielleicht hat das ja auch was mit unserer kulturellen Prägung zu tun. Welche Apokalypsen wir gut finden oder nicht, wir wissen es nicht.
Na, auch die Frage, also ich denke, die Frage nach der Aktivität ist das Entscheidende. Bin ich jemand, der aktiv im Leben steht und gerne mit Situationen umgeht, oder bin ich jemand, der sagt, naja, dann ist es halt so.
Ja, aber ich meine, aus dem christlichen Glauben raus, wenn man innerlich eine Beziehung zu Gott hat, dann denke ich, gibt es schon auch, ich hoffe das jedenfalls, wenn die großen Katastrophen kommen, dass diese Beziehung da auch durchträgt. Ja, vielleicht, also das ist so eine Art Grundvertrauen, also das ist für mich gar nicht so zuerst die Frage steht, puh, Hilfe, kann ich das jetzt hier irgendwie beeinflussen und da agieren. Ne? Kann man nicht verallgemeinern, aber so ein Grundvertrauen, finde ich, trägt einen dann schon oder lässt mich im Moment jedenfalls gelassener sein in Bezug auf das, was kommt, wenngleich man immer erst hinterher merkt, inwieweit es auch getragen hat oder eben nicht.
Ich finde es gerade, das ist spannend. Es ist total, also ich finde es spannend. Wir müssen aber mal
voranschreiten.
Wir sind ja schon weit vorangeschritten.
Ich war schon kurz und dran nach deiner Lieblingsbibelstelle oder nach der Bibelstelle, die du mitgebracht hast,
aber wir machen natürlich A, B oder A, B. Nee. Das ist so, bevor wir ins tiefe Plaudern kommen, kommt in der Seasons 2 Lieblingsapokalypse und dann A, B oder Nee oder wer bin ich im Wechsel, aber jetzt mal A,
ganz,
B oder Nee.
Ganz kurz erklärt, du kriegst zwei Möglichkeiten zum Entscheiden,
A zum Beispiel oder B. Schwarzes Loch oder Meteoreinschlag.
Genau. Und dann müsstest du spontan schnell entscheiden, dich für das eine oder das andere. Wenn es zu lange dauert, sagen wir nee. Wenn du dich nicht entscheiden möchtest, sagst du nee. Oder wenn du die Frage nicht verstehst oder damit nicht anfangen kannst, sagst du auch nee. Nach zwei nee ist die ganze Sache vorbei.
F geht auch nicht.
Kannst du probieren,
was kommt geht?
Von uns ein nee.
Okay, was?
F. F, A, B oder nee, F. Es gibt ja immer Leute, die wollen bei Schwarz-Weiß denken, immer noch eine dritte oder vierte oder fünfte.
Das hilft manchmal. Absolut. Außerhalb des Rahmens denken. Du kannst auch was verschleiern, wenn du sagst, das ist jetzt hier zu gefährdend für meine Berufstätigkeit, kannst du es auch verschleiern, indem du Nee sagst. Schnee oder Sonne?
Schnee.
Kugeleis oder Stieleis?
Kugeleis.
Predigtlied oder Wochenlied?
Predigtlied.
Buch oder Film?
Nee.
Gleichzeitig habt ihr beide nee gesagt. Erdbeerkuchen oder Erdbeer so essen?
Erdbeerkuchen.
Marvel oder DC?
DC.
Durch das Meer oder über das Wasser?
Durch das Meer.
Döner oder Dürüm?
Döner.
durch den Regen laufen oder durch ein Schneegestöber?
Durch den Regen laufen.
Brot oder Salat?
B. Jetzt habe ich es begriffen, wie das Spiel geht.
Zur Not einfach einen Buchstaben reinrufen, genau.
Das war Salat, ja. Protokoll lesen oder Sitzung leiten?
B.
Sitzung leiten. Nee, du kannst es wiederholen, das ist für die Hörer einfacher. Das war's.
Du hast das müssen die ja mitdenken.
Das hast du rausgefunden, was die Verschleierungsfrage war?
Nee.
Dass es dir in deinem Beruf schaden könnte?
Protokoll oder Sitzungsleitung?
Nee, ich würde sagen, das war Marvel oder DC.
Ich dachte Erdbeer oder Kuchen oder... Nee, aber Predigtlied oder Wochenlied? Da habe ich kurz, wo ich es aufgeschrieben habe, habe ich kurz innegehalten, ob das eine Frage ist, die einen Unterschied macht. Aber es gibt in jedem Gottesdienst ein Predigtlied und ein Wochenlied, oder?
Ja, das eigentlich macht einen Unterschied. Weil der Unterschied ist der, bei einer Predigt ist es ja oft so, dass der Pfarrer, die Pfarrerin das Lied raussucht. Und da kann ich ein bisschen gucken, was mir so gefällt. Bei den Wochenliedern, das ist halt festgelegt. Da gibt es zwar jetzt auch gerade wieder neue Dinge, aber da gibt es so das eine oder andere, wo ich sage, schade eigentlich, dass der Sonntag heute dran ist.
Wobei man an dieser Stelle auch sagen muss, also ich habe da mit dem Kantor bei uns in der Gemeinde eine gute Beziehung, und falls ich mal dort gefragt werde, einen Gottesdienst zu halten und ich mit dem Wochenlied gar nicht anfangen kann, dann sage ich auch mit dem, können wir das nicht durch irgendwas anderes ersetzen.
Ja, das geht immer, funktioniert oft.
Das ist unglaublich, weil wenn man sich einfach öffnet und sagt, ich kann mit dem Lied einfach nicht anfangen. Gut, manchmal hat er gesagt, aber mir gefällt das ganz besonders, vielleicht sollten wir es deswegen machen.
Ja.
Vielleicht gibt es auch jemanden im Gottesdienst, dem das total
gefällt. Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja bloß die Perspektive derer, die da irgendwie Verantwortung haben, aber manchmal gibt es ja schon auch Gründe, und bei den Wochenliedern ist der Vorteil, das kommt halt aller Jahre wieder, und ein paar Lieder bleiben dann schon auch hängen.
Jetzt
wären wir gleich bei meinem Leben, aber das erzähle ich später.
Predigt Reihenfolge, ändert sich die Wochenliedreihenfolge auch genau alle vier Jahre?
Nee, die Predigtlied, das ist jedes Jahr das Gleiche.
Also
es gibt aber jetzt immer meistens zwei.
Der ist ja auch genau. jedes Jahr das Gleiche.
Ja, das ist nur Monatsspruch.
Nee, der Monatsspruch wird gewählt.
Der Monatsspruch, der ist jedes Jahr anders.
Yeah, ich versuche, meine Frage zu verschleiern.
So, aber jetzt, ja.
Jetzt, das war AB oder nee.
Und jetzt kommen wir zu der Frage, wer bin ich?
Wer bin ich?
Du hast eine Figur mitgebracht.
Ja, wir haben auch Figuren mitgebracht.
Ja.
Ihr echt?
Auch? Natürlich.
Naja, jeder.
Also
jeder.
Das Spiel funktioniert so, dass wir unsere Figur.
Ich kriege euch nicht, das kriege ich nicht raus.
Das wird schon gehen. Wir stellen die Figur vor und verschlüsseln es natürlich ein kleines bisschen. Und wenn ihr dann eine Idee habt, wer das sein könnte, sagt ihr einfach, ist es der? Und dann sage ich nee oder ja oder wie auch immer. Und
oder
dann geht
es
weiter. Falk, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Würdest du anfangen? Nee? Dann fange ich an. Ich bin ein Mann.
Okay.
Ich bin ein großer Prediger.
Okay.
Ich habe eine sehr große Anziehungskraft für Menschen gehabt zu meiner Zeit. Und wie das bei vielen großen Predigern die Rede war, hat mich auch großen Anstoß erzeugt. Der Anstoß, den ich erzeugt habe, hat letztendlich dazu geführt, dass auch die Gesellschaft eine gewisse Umwälzung erfahren hat. Ich habe sehr drastische Bilder zum Predigen benutzt. Ich bin jemand, der den Leuten deutlich gemacht hat, wie sie näher zu Gott kommen können, auf eine sehr einfache Art und Weise. Ein gewisser finanzieller Anspruch hat dabei eine Rolle gespielt. Ich bin jetzt schon etwa seit 500 Jahren wahrscheinlich tot.
Bist du der Tetzel?
Richtig!
Na Mensch.
Hast du schon eher gewusst? Du musst es reinsagen.
Oder hast du jetzt gehofft, wie viel ich noch über Tetzel weiß, was ich dir erzählen kann?
Ich habe einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich guck mal, wie weit es schaffst. In Pirna gibt es ein Haus, was nach mir benannt ist. Da gibt es Tetzelhaus, glaube ich. Wurde immer gesagt, ich weiß aber gar nicht, welches das ist.
Also für die jetzt noch nicht Tetzel, es wird auch was in den Shownotes dazu stehen, wer Tetzel war. Aber er war ein großer, berühmter Prediger, der für den Ablasshandel geworben hat. Und daran hat unter anderem Martin Luther Anstoß genommen und hat aufgrund unter anderem vom Ablasshandel seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche geschlagen, weil er gesagt hat, man kann sich Gottes Nähe, Gottes Wohlwollen nicht erkaufen.
Du sagst jetzt, aber kennst du dich mit Tetzel so ein bisschen mehr aus, ne?
Also nur eine Frage, ja oder? Ja, ein bisschen. Ja. Also ein bisschen mehr. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sich sehr viel besser mit Tetzel auskennen, aber ich habe mich in verschiedenen Religionsunterrichtsstundenvorbereitungen mit ihm auseinandergesetzt, hatte dann auch mal einen Tetzel-Predigt-Text für einen Religionsunterricht mit in meiner Prüfungsstunde damals, im Religionsunterrichtsprüfung, als ich noch im Studium war, und habe den als Lerngegenstand
mitgenommen. Das haben wir letztens drüber geredet.
Ach so, habt ihr schon
mal. Aber hast Vorlauf. Einfach so haben wir mal über Religionsunterricht haben wir geredet.
Ja, das ist Religionsunterricht.
Wen hast du, bist du als nächstes?
Ja, also ich, aber ich soll das erzählen, ihr fragt nicht. Okay, dann muss ich, aber da muss ich mich umstellen. Es ist zugegebenermaßen auch ein Mann. Im Gegensatz zu Tetzel noch am Leben. Also stand vorhin. Und
okay. Damit ist es nicht Marie Curie.
Ja, genau. Jahrgang 1956.
Okay, also ist er so gegen, also 65 so alt?
Genau, 65, genau, hat im April Geburtstag. Bloß für die Insider unter denen, die hier zuhören.
Frisch ins Rentenalter eingestiegen? Ach nee, bis Rente 67?
Es kann sein, dass er das noch ein bisschen rausschiebt. Ich hoffe es eigentlich, dass er es noch ein bisschen rausschiebt. Auf alle Fälle ist er mir, glaube ich, so mit, ich glaube, ich war so 16 oder so. Nee, ach, richtig begegnet ist er mir eigentlich erst später. Ich treffe ihn so alle 3-4 Jahre mal. Meistens aber nicht alleine. Vielleicht muss ich noch...
Kenne ich den?
Bestimmt kennt ihr den. Also das ist schon ist ein Prominenter.
Ist es ein Pfarrer?
Nee, ist es Herbert Grönemeyer? Ist kein Pfarrer. Herbert Grönemeyer wäre jetzt ziemlich direkt gefragt, aber das stimmt.
Ja,
ist Herbert. Ja, aber er hat ja vielleicht mehr gewusst als ich, keine Ahnung. Oder kannte das Geburtsdatum, 12. April 56.
Bist du Herbert Grönemeyer-Fan?
Ich bin Herbert Grönemeyer-Fan,
bekennend. Ich bin begeistert.
Bekennend.
Hast du alles gesagt von Herbert Grönemeyer gehört?
Alles gesagt?
Das ist ein Podcast
von
der Zeitung, Zeit Online, da sind die Leute quasi zu Gast.
Ach so, nee, den habe ich nicht gehört.
Und da machen die am Anfang ein Wort aus und wenn der das Wort sagt, der Gast, dann endet der Podcast.
Okay.
Und ansonsten wird so lange geredet, bis das vorbei ist. Bei Herbert Grönemeyer sind es, glaube ich, an die 4 Stunden, über die 4 Stunden, okay, wo die mit dem sich unterhalten.
Ja, der redet
gibt's ja auch Ulrich gerne. Wickert gibt es, oder?
Ja.
Der war auch zu Gast, da war es aber 15 Minuten vorbei, weil er aus Versehen das Wort gesagt hat. Haben sie ihn aber nochmal eingeladen. Herbert Grönemeyer. Simon bleibt jetzt ganz ruhig und ist auch ein großer Herbert Grönemeyer-Fan. Ich bin auch
wirklich
ein großer Herbert Grönemeyer-Fan. An dieser Stelle ändert sich das Podcast und ihr könnt mir alle erzählen, wo euer erstes Herbert Grönemeyer-Konzert war.
Ja, meins war in Leipzig, glaube ich.
Bei mir war es in Erfurt.
In Leipzig war es bei mir auch.
Ich habe jetzt Karten fürs nächste, aber eigentlich kann ich nicht richtig aus. Ich muss das irgendwie hinkriegen.
Wo ist denn das?
Naja, ich muss nach Berlin fahren, weil das andere irgendwie ein... Zeit ist,
ich fand das total beeindruckend, das Herbert Grönemeyer Konzert, wo ich war, das erste, wo dann die Klassiker wie Alkohol oder Männer dort in dem Fußballstadion gesungen trifft's, nee, gekrölt trifft's, aber auch nicht, das war ein Flow einer Menge, die da mit ihm zusammen, ach, das war sehr toll. Ich hatte mal 2 Jahre, da habe ich mir sämtliche Herbert Grönemeyer-Alben, die es gibt, auf eine MP3-CD geladen. Übelst schlechte Qualität, damit es alles auf eine MP3-CD passt. Und habe die dann aber, das Radio in meinem Auto war so schlecht, rauf und runter mit Zufallsgenerator.
Ich habe manchmal so Phasen, wo ich auch einfach ein Lied 5-mal höre oder 6-mal höre. Und das höre ich dann noch lange.
Ja, der Falk, der tritt hier die ganze Zeit mit seinem Fuß an den Tisch, wo unsere Technik draufsteht.
Ich mache gar nichts. Was wisst ihr? Der Simon tritt mich und ich weiß, versteht die Botschaft nicht.
Okay, ich hätte vielleicht einfach gleich beim ersten Mal
sagen. Soll ich nicht mehr mitreden? Ich
wusste du sollst was die Füße still halten.
Ich dachte, ich soll nicht mehr
fragen. Halt mal die Füße still hier.
Ich hab gedacht, ich darf nicht mehr zu Herbert Grönemeyer fragen.
Nein,
und fand meine Frage gar nicht so verwerflich, wo das Konzert ist.
Das sind die Grenzen der nonverbalen Kommunikation.
Mich hat es wirklich interessiert, wo das nächste Konzert ist. Da hat Simon mich getreten und ich habe gedacht, ich fand die Frage gar nicht so.
Genau. Also ich gehe jetzt so in die Waldbühne nach Berlin.
Gibt es von ihm ein neues Album gerade?
Im Moment nicht, nee. Wäre jetzt mal wieder dran, aber im Moment gibt es das nicht. Aber sehr oft so, dass er erstmal die Karten verkauft und dann irgendwie nochmal ein Album um die Ecke kommt.
Ja. Wäre auch meine Frage gewesen, habe ich mir leider nicht getraut zu stellen, weil ich ja getreten wurde.
Genau.
Aber bei Herbert Grönemeyer, was ich ja an so Leuten, die ganz lange Musik machen, gut finde, ist, wenn man langen Urlaub fährt, also wenn man Kinder hat, ist das natürlich schwierig, aber wenn man richtig lange Autofahrten hat und man hat so Musik, die man wirklich liebt, die schon über Ionen von Jahren hinweg Musik machen, kannst du ja quasi einfach mal durchhören chronologisch und sowas und kommst an und hast nichts doppelt gehört. Das finde ich ist auch was total Schönes. Könntest du das bei Herbert Grönemeyer?
Na, da würde wahrscheinlich die Familie protestieren.
Wenn du alleine musst.
Ach, wenn ich...
Was ist los?
Das könnte ich auch machen. Ja, ich glaube, ich habe auch alles da. Auch die ganz alten habe ich da. Und es gibt ja auch von manchen noch so Spezialaufnahmen.
Die Cosmic Chaos, hast du die? Da sind 4 oder 5 Lieder aus Chaos in Techno-Version.
Ja, das gemixt. Ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Aber es gibt zum Beispiel von dem Titel Zum Meer, gibt es eine englische Version, die musikalisch nochmal eine Schippe drauf liegt. Da hört man im Hintergrund noch immer so ein Xylophon. Das ist total herrlich. Aber da braucht man richtig Kopfhörer, da muss man sich richtig Zeit nehmen, dass man da so eintauchen kann.
Gibt es eine... Ich merke,
wir reden jetzt gerade über Grönemeyer. Aber
ja, ist ja okay. Ich habe ja das Signal gekriegt, dass ich eher ruhig sein soll.
Gibt es eine Platte, die so deine Lieblingsplatte ist?
Ach du, die Lieblingsplatte... Ich weiß das gar nicht. Es gibt auf jeder Platte so 1-2 Lieder, wo ich sage, das ist es. So richtig eingestiegen bin ich eigentlich bei Sprünge. Aber ja, jetzt von der aktuellen Tumult finde ich Lebensstrahlen ganz toll, weil da so Bilder entstehen. So vom inneren Auge. Das kann der irgendwie gut. Und musikalisch finde ich auch immer toll, weil manche, sagen wir mal, Harmoniekonstruktionen, die gibt es eigentlich gar nicht. Die sind so nicht vorgesehen, aber die funktionieren bei Grönemeyer. Und das ist
auch manche Melodieführung, die wird erst beim 5., 6. Mal hören.
Richtig, wenn ich eine neue CD habe oder höre, sagt man ja inzwischen, dann die ersten 3 Mal durchhören, finde ich die doof. Und dann irgendwann höre ich mich so rein, dass ich das richtig genieße und dann finde ich es richtig gut. Und das immer rauszukriegen, das muss man eben erstmal bringen.
Ja. Also ich bin mit Bleibt alles anders eingestiegen und habe dann Luxus.
Da habe ich mir in Zwickau gekauft. Bleibt alles anders habe ich mir in Zwickau gekauft, das weiß ich noch genau.
Beim Konzert in Zwickau?
Nee, nicht beim Konzert in Zwickau, im Zwickauer Laden.
Es gibt auch Konzerte in Zwickau.
Das war im Februar, ich würde sagen,
das muss 1900...
Ja,
1998 ist die, glaube ich, rausgekommen.
Das kann sein.
Falk, du hast ja auch eine Figur mitgebracht.
Ach so, das ist eine CD, die ich auch kenne, Bleib alles anders. Die habe ich auch gehört. Mal.
So, jetzt erzähl doch mal deine
Figur.
Lass uns mal von Herbert Grönemeyer wegkommen.
Ich habe einfach zugehört. Es ist auch nicht so, dass ich immer noch von deinem Tritt geschockt war, sondern es ist auch ein anderes Thema. Bin ich nicht so. Meine Figur ist eine Frau, kommt aus Italien, so ich mich nicht irre, hat Medizin studiert als einzige Frau. So ich mich nicht irre, muss ich immer dazu sagen, wieder Sam Hawkins, weil ich mir ein bisschen unsicher bin. Dann hat sie sozusagen einen Job angenommen, wo sie mit Kindern gearbeitet hat, glaube ich, die...
Mutter Teresa?
Nee.
Also die Branche stimmt, glaube ich, erstmal schon.
Das Geschlecht.
Immerhin.
Hat dann mit Kindern gearbeitet und hat dort gemerkt, dass Kinder gerade im Lernkontext sozusagen was anderes brauchen und hat sich Lerngeschichten ausgedacht und hat Lernspiele sich ausgedacht, um den Kindern sozusagen das Lernen auf einer anderen Art nahezubringen und hat anschließend tatsächlich viel Anklang in der Welt gefunden, sodass...
Sogar Schulen nach ihr benannt sind?
Es ist eine ganze Lehrmeinung und Lehrrichtung, Didaktik
nach... Ich würde sagen Montessori.
Ja, Maria Montessori.
Maria, ich den Vornamen hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ganz große Angst, dass Montessori ein Mann war und der Falk irgendjemand anders meint.
Viele Jahre auch gedacht und mich immer gedacht, warum reden die denn von dem, als wenn er eine Frau wäre?
Wie Rainer Maria Rilke ist ja auch
ein Mann. Ja.
Es ist schwierig.
Ja.
Das ist meine Person gewesen, die ich mitgebracht habe.
Vielen Dank.
Maria Montessori.
Hat die auch CDs rausgebracht?
Nee, natürlich nicht, aber nicht viele geprägt.
Die hat ja noch bis gelebt, heute. Weit zurückgelebt. Aber hat geprägt, sodass es heute noch Montessori-Schulen gibt.
Ja, und die immer noch
begehrt sind. Immer noch begehrt sind, interessanterweise. Immer noch die Menschen überrascht sind, dass es funktioniert. Das finde ich spannend. Also das mag ich, finde ich gut. War aber nie an einer, ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in einer Montessori-Schule drin. Um zu sagen, habe auch noch kein Kind in der Montessori-Schule gehabt, um jetzt zu sagen, Das einzuordnen. Mein Neffe ist in der Montessori-Schule. Ich finde das ganz gut.
Es gibt doch Kindergärten, die da
nach dem Kindergärten gibt es
auch Montessori-Schule.
Das nächste Mal nehme ich Fröbel.
Ich glaube, dass...
merkt ihr das beim nächsten Laberfeuer, nimmt er Fröbel.
Der hat ja auch so eine Pädagogik.
Was ich mit Fröbel immer verbinde,
sind die Fröbelsterne.
Genau. Ja, aber das ist ja eine Methodik. Die hat mein Opa immer gebastelt.
Hieß der zufällig.
Womit wir beim Thema Advent und Weihnachten wären.
Genau.
Ist aber das dein Thema?
Nein, ist nicht mein Thema.
Lieber Georg.
Ja.
Jetzt haben wir eine ganze Zeit nicht nur gelabert, sondern auch schon einiges voneinander erfahren. Aber wo kommst du ursprünglich her? Also wir hatten im Vorgespräch schon mal gesagt, was ist so dein Kinderhaus, wie sah das aus? Von daher die Frage, versetz dich mal in deine Kindheit hinein, wenn du da aus dem Haus herausgegangen bist. Was hast du da so entdeckt, wenn du um dich herum geschaut hast? Was hat dich dort geprägt?
Also ich habe auf eine Kinderkrippe geschaut, die hieß Jenny Marx. Also die Frau von Karl Marx.
Ich habe jetzt kurz so eine Futterkrippe im Blick gehabt.
Ja, nee, richtig, wo früh Kinder abgegeben wurden, genau, und abends wieder geholt wurden. So war das damals zu DDR-Zeiten, jedenfalls war das alles nochmal ein bisschen anders.
Die hat den Namen, die Krippe?
Die hatte Jenny Marx, hat die geheißen, ja.
Hat die mit dem Karl Marx irgendwas zu tun?
Die Jenny, ja, die Frau.
Das ist die Frau,
das ist die Frau von
ihm, aber da haben fast alle
Kinder. Die hätte ich auch mitbringen können, also das nächste Mal bloß.
Wenn das nächste Mal da bist, nimmst du die mit, stimmt. Aber da sind ja ganz viele Kinder gestorben. Von der, deswegen finde ich es total skurril. Die
ja, aber Kinder. Jedenfalls. Aber
da hast du drauf geguckt?
Da habe ich drauf geguckt, genau. Und dann habe ich noch drauf geguckt auf einen schönen Garten, wo tatsächlich Obstbäume waren. Jetzt fällt mir es wieder ein. Und mit der Zeit hat der Garten sich aber verändert. Es wurde ein Wohnhaus dort gebaut. Und das war einfach sehr bedeutend, wie man sich das anschauen konnte, wie damals zu DDR-Zeiten ein Haus gebaut wurde. Das war total spannend. Manchmal passierte da auch irgendwie erst mal eine Weile auch nichts. Und dann haben die so irgendwelches Zement da rumgefahren und dann sind die da irgendwie eingebrochen. Und da hatten wir viel zu gucken an den Fenstern.
Und Schule? Genau.
Schule?
Fußläufig?
Schule fußläufig, ja. Die Pestalozzi-Oberschule war es. Genau, fußläufig. 10 Minuten, Viertelstunde.
Wie hieß der Ort, in dem du
groß warst? Merane bin ich groß geworden.
Ah.
Genau, in Merane.
Also im Westen von Sachsen?
Ganz an der thüringischen Grenze unmittelbar. Genau, wir konnten zu Fuß nach Thüringen.
Für die, die jetzt noch nie in Merane waren, Merane ist eher eine Kleinstadt.
Zählt das als Stadt? Merane ist eine Kleinstadt, das waren damals, glaube ich, so 24.000 Einwohner. Ich fand es jetzt nicht so attraktiv. Habe jetzt nur gemerkt, im Nachgang, wenn man so hinkommt, kommt einem das alles noch viel kleiner vor als damals, weil man da irgendwie die Entfernung alles jetzt...
Du bist größer gewachsen vielleicht.
Ja, das macht, denke ich, wirklich was aus. Jetzt sieht man das anders. Genau, da habe ich eigentlich die meiste Zeit meiner Kindheit, also bis zur 9. Klasse haben wir da gewohnt. Mhm. Genau.
Und dann?
Und dann bin ich nach Dresden gekommen, habe hier die 10. Klasse gemacht. Abitur machen durfte ich damals dann nicht. Das ging nicht. Und dann habe ich erstmal Werkzeugmacher gelernt. Also einen richtigen Beruf. Nee,
war das ein Beruf, für den du dich entschieden hast? Oder war das ein Beruf, der gerade so da war? Wir haben hier eine Lernstelle für dich gefunden, mach mal Junge.
Oder war es ein Überbrückungsberuf, weil du gewusst hast, was du machen willst?
Ich wusste nicht, was ich machen will. Hatte ursprünglich, wie so viele gedacht, man könne Tischler werden, sind wir gerade umgezogen und dann war das immer in den Herbstferien, musste man sich bewerben. Da gab es 2 Wochen damals, in denen die Bewerbungsverfahren stattgefunden haben. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich? Und dann gab es ein paar, die gesagt haben, auch Werkzeugmacher, da kannst du hinterher noch alles Mögliche in verschiedene Richtungen und so weitermachen und so. Und dann habe ich gedacht, lässt sich erstmal darauf ein. Ich bin eigentlich immer einer, der sagt, okay, ich will mich mal auf was einlassen und dann mal gucken, ob es passt und wie es passt. Mhm. Genau.
3 Jahre?
2,5 Jahre Ausbildung, dann habe ich noch...
guter Leistung oder ging das nur 2,5 Jahre?
Das ging nur 2,5 Jahre.
Zu meiner Ausbildungszeit ging immer alle Berufe 3 Jahre, außer gute Leistung und Abiturienten 2,5.
Gute Leistung auch, aber da habe ich einen Monat eher ausgelernt. Und den Monat habe ich dann quasi noch arbeitenderweise rangehängt. Genau, aber als das dann zu Ende war, stand dann schon fest, dass ich Theologie studieren werde.
Und hast du noch diese Zwischen... Sache gemacht?
Na, ich
weil du 10. Klassenabschluss hast,
naja, da gab es
in Moritzburg dieses...
Ja, nee, das habe ich nicht gemacht, aber es gab in Leipzig am Theologischen Seminar beziehungsweise an der Kirchlichen Hochschule gab es eine sogenannte Vorausbildung. Es ging ein Jahr, heute würde man vielleicht sagen, so eine Art Fachabitur, wo man nochmal Geschichte und Englisch und Deutsch und Latein hatte im Wesentlichen.
Was hat dich dazu gebracht, Pfarrer zu werden?
Ach du, das ist eine längere Geschichte. Zunächst muss ich sagen, ich bin in einer Familie groß geworden, wo mein Vater Pfarrer gewesen ist. Und manchmal sage ich, ich bin nicht deshalb geworden, sondern trotzdem, weil man als Kind ja dann schon auch noch so seine Vorstellung hat und das seine eigene Wahrnehmung auch hat, wie das so läuft. Ich habe mir da die Entscheidung ziemlich schwer gemacht, ob ich Theologie studieren sollte, weil ich, ja, es gab verschiedene andere Optionen noch und also je mehr Leute ich gefragt habe, desto unsicherer wurde ich. und konnte mich noch schlechter entscheiden und habe dann einfach irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich probiere das jetzt, damals musste man sich bewerben und wenn es das nicht ist, dann kann ich ja auch aufhören und irgendwie was anderes suchen und das war damals dann die richtige Entscheidung zu sagen, jetzt gehe ich mal los und mal gucken, ob das passt, aber schon auch mit dem Ziel ins Pfarramt zu gehen.
Aber spannende Frage, wo warst du, 89? Warst du da im Studium?
Nee, 89 war ich noch nicht im Studium. 89 war ich quasi noch in der Berufsausbildung.
Okay, das war bloß mal.
Genau, ich hatte im September 89 habe ich mich fürs Theologiestudium beworben. Heiße Zeiten waren das.
Okay. Weil das ist ja spannend sozusagen nochmal was anderes, wenn man jetzt, sage ich mal, 95 Theologie beginnt zu studieren oder sich 89 dazu entscheidet, vermutlich noch bevor überhaupt die Mauer gefallen ist oder überhaupt ein Anzeichen
war. Im September 89 war die Mauer noch nicht gefallen, korrekt. Es war irgendwie alles prickelnd und es hat geknistert, müsste man vielleicht sagen. Das war eine spannende Zeit. Und dann wurde ja immer gesagt, irgendwann hatte ich dann eine Zusage und die haben gesagt, jetzt musst du aber erst noch deinen Wehrdienst machen und dann gab es die ganzen Veränderungen und dann habe ich kurz mal Zivildienst gemacht, aber eigentlich nur kurz. Und dann bin ich ziemlich flott plötzlich in der Vorausbildung gewesen, so wie ich das gar nicht geplant hatte. Und das hat mir dann ganz schön Drive gegeben, nach hinten raus.
Du hast gesagt, dein Vater war Pfarrer. Ich kenne einige Pfarrer, die sagen, sie haben in ihrer Verwandtschaft, ob Vater oder Großvater, Pfarrer. Hast du da mal ein Gefühl, ob viele Mitstudierendinnen, ich weiß nicht, gab es bei euch viele, einige auch Frauen, die Pfarrerin studiert haben?
Damit? Ja, gab es schon,
Theologie studiert haben.
Ja, aber das kann man jetzt nicht, also war sicher ein Anteil von Leuten dabei, die in solchen Familien aufgewachsen sind wie ich, aber waren noch viele andere dabei und ist heute noch sind heute noch mehr, die, denke ich, gerade nicht aus Pfarrfamilien kommen.
Aber bist du in zweiter Generation erst Pfarrer oder reicht das bei euch auch schon?
Gehört
Zimmermann auch zu einer dieser Dynastien?
Nee, ich bin in zweiter Generation.
So, es gibt ja in Sachsen Pfarrerfamilien, wo es in die dritte Generation zurückgeht.
Nicht, dass ich
fünfte. Weiß ich nicht. Ich kenne
es auch.
Also gibt es das.
Gibt es schon.
Ja. Wie war denn das nach dem Studium für dich dann in den Pfarrdienst einzusteigen? Ich habe da immer noch so im Hinterkopf, dass die erste Stelle, also das Vikariat wirst du irgendwo hingesetzt und dann die erste Stelle wirst du auch irgendwo hingesetzt oder konntest du dich da irgendwo hin bewerben? Wie war das?
Also das war damals noch ein bisschen anders als heute. Also direkt nach dem Studium musste ich ja erstmal fürs Vikariat bewerben und dann kommst du ins Vikariat und da war damals nur ein Teil von den zwei Jahren war ich in der Gemeinde. Das war alles in Leipzig oder am Rand von Leipzig. Die erste Stelle, na, das war so. Ich hatte mein zweites theologisches Examen, mündliche Prüfung. Und nachdem mir das Ergebnis mitgeteilt wurde, durften wir dann noch ein bisschen warten. Und dann wurde mir meine Stelle mitgeteilt.
So schnell?
Und dann dauerte es noch 6 Wochen und dann ging es los.
Und wo war da deine erste Stelle?
Ha, das weißt du nicht.
Ich habe die Vermutung. Die war im Osterzgebirge, damals im Kirchspiel Frauenstein, als es das noch gab und als es den Kirchenbezirk Dippoldiswalde noch gab.
Aber das war schon Kirchspiel Frauenstein?
Das war schon Kirchspiel Frauenstein. Kirchspiel Frauenstein ist eins der ersten Kirchspiele der Sächsischen Landeskirche gewesen. Damals in gefühlt Riesendimensionen, dass sowas geht, 6 Kirchgemeinden miteinander.
Hm. Was ja heute in unserem Kirchenbezirksbereich Freiberg liegt,
Frauenstein. Genau.
Genau, alter Kirchenbezirk Dips, jetzt in unserem Kirchenbezirk.
Genau.
Immer noch an derselben Stelle.
Habe in Hermsdorf gewohnt.
Ich weiß noch, als ich aus meinem Studium kam in meine erste Arbeitsstelle und das erste Mal auf Menschen, echte Menschen losgelassen wurde, ohne dass ich irgendeinen Mentor oder so an der Hand hatte, erinnere ich mich, dass ich aus den ersten paar Erfahrungen rausgegangen bin mit so einem Gefühl, oh Mist, was habe ich überhaupt gelernt? Ich fühlte mich total überfordert. Wie ging das dir in deinem Pfarrberuf?
Ach nee, überfordert vielleicht nicht. Also wir sind schweren Herzens dorthin gegangen, weil wir nicht unbedingt das als erste Wahl jetzt so gehabt hätten.
Wegen der, also wenn man aus Leipzig kommt.
Das genau, wir haben in Leipzig gewohnt, an der Straßenbahnhaltestelle, wo wir mit offenem Fenster geschlafen haben und die Straßenbahntüren gingen laut auf und zu die ganze Nacht durch.
Das vermisst man dann schon.
Und dann ist man dort und dann kann man nicht schlafen, weil es zu leise ist. Also so war das wirklich so, das war das Gefühl. Und auch wenn man dann für uns damals, wir waren schon verheiratet, dann da hochzufahren und mit jedem und das Gefühl zu haben, mit jedem Kilometer wird es ein bisschen dunkler, weil weniger Lampen dastehen und so abends. Das war nicht so einfach, aber wir haben uns da richtig schön reingefunden, sind auf viele nette Leute getroffen und es fiel uns dann richtig schwer, dort wieder wegzugehen, nach 8 Jahren.
Nach den 8 Jahren kam der Ruf woanders hin oder hattet ihr gesagt, eigentlich wollen wir uns nochmal verändern, aber...
Ach, das ergab sich einfach, die Stadtjugendfahrerstelle in Dresden wurde frei und irgendwie dachte ich, das passt und das will ich jetzt mal versuchen und mich bewerben. Und dann
gibt es eine Straßenbahn.
Da kann ich wieder endlich wieder besser schlafen.
Nee, das war nicht so das Thema. Aber da dachte ich, das passte und das dachten dann andere auch. Und dann kam das so zusammen. Ja.
Dann bist du in Dresden gelandet sozusagen.
Dann bin ich in Dresden gelandet.
Genau. Wann war das?
Ich könnte das jetzt, alles
ich könnte jetzt durchrechnen.
1989
ging es mit der Ausbildung los, hast du gesagt?
Also ich bin 2000 in meine erste Fachstelle ins Erzgebirge.
Das genau, heißt,
und dann 2008 bin ich dann nach Dresden gekommen.
Und jetzt seit zwei Jahren Landesjugendpfarrer.
Genau.
Ich weiß, du warst zuvor schon eine ganze Weile stellvertretender Jugendpfarrer, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und danach, nachdem der Tobias Bilz, dein Vorgänger hier, zum Bischof gewählt wurde,
Der ist ins Landeskirchenamt
gegangen. Der ist erstmal ins Landeskirchenamt genau.
Und da warst du
dann... Das war noch nicht Thema.
Stimmt, damals. Und es ist ja 2 Jahre, das ist ja schon erst 1 Jahr her. Aber dann warst du erstmal eine ganze Weile kommissarischer Landesjugendamtsleiter.
Genau, das war ein bisschen eine lustige Doppelung, dass im Grunde klar war, ich muss mich so lange vertreten, bis ich an der Stelle bin. Das war so ein bisschen komisch.
Ja, aber du hast ja die Stadtjugendpfarrstelle noch gehabt.
Ja, eben.
Ich war
stellvertretender Landesjugendpfarrer.
Genau, und hast nebenbei noch ein Land.
Also genau, war dann schon immer mal hier und das war so ein bisschen.
Was ist in dieser Zeit die Herausforderung für dich gewesen, wo du sagst, ah, das war wirklich eine spooky Zeit?
Naja, das war insofern verrückt, weil man eben wirklich auf 2 Hochzeiten unterwegs ist. Und auf der einen Seite wusste, es läuft bis Mai volles Programm auch auf der anderen Stelle und man will ja so einen Übergang auch ein bisschen gestalten und so. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass dann im Januar klar war, dass ich die Stelle übernehmen werde, gibt es dann schon so ein paar Prozesse, wo man sich dann schon reinbegibt. Und das so klar zu kriegen und das war eine gewisse Herausforderung.
Das ist ja spannend. Da warst du ja sozusagen eine Zeit lang dein eigener Fachvorgesetzter.
Genau, so in etwa.
Da konntest du mal Tacheles mit dir reden genau, im Bad, wenn du dich im Spiegel gesehen hast.
Ja, oder sonst auch. Ne? Genau. Kann man ja auch mit dem Selbstgespräch lösen.
Kann man Selbstgespräch lösen und sagen, Fachgespräch. Mhm. Das ist cool, kannst jederzeit Arbeitszeit generieren, indem du mit dir selber geredet hast.
Das
ist
genau.
Ja. Nein, für alle, die nicht es wissen, der Landesjugendpfarrer ist sozusagen die Fachaufsicht für alle hauptamtlich Angestellten in der Jugendarbeit in den Kirchenbezirken.
So grob, genau.
Grob.
So kann man das da sagen, ja.
Was hat dich gereizt an der Landesjugendpfarrerstelle? Du musstest dich ja dafür mit bewerben, wenn ich das richtig, oder
naja, wurdest du gefragt? Damals war das schon so, dass man gefragt wurde und natürlich dann selber sagen musste, okay, ich bewerbe mich oder dafür. Ne? Das, dann, den Schritt musste man schon auch gehen. Naja, das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, das ist erstmal schon wichtig, da, wenn jemand fragt oder wer auch fragt, das ist schon auch schon nochmal, das gibt einem dann schon nochmal ein bisschen einen Anstoß auch. Es gab auch so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, boah, das hast du dann auch alles mit, ne? Das gibt es ja immer. Aber ja, man kann was mit gestalten. Ich wusste, ich bin nicht nur mit einem guten Team hier im Landesjugendamt dann unterwegs, sondern auch sonst in den Kirchenbezirken. Ich kannte viele, also thematisch war ich an ganz vielen Stellen auch drin. Und es war auch klar, ich werde nicht ewig Stadtjugendpfarrer noch bleiben nach 11 Jahren. Da war das schon auch, dass ein Wechsel für mich auch anstand. War nur nicht klar, in welche Richtung. Hm. Und da bei allen Optionen, die es so gab, war das, wo das nicht das Lagerfeuer, aber das innere Feuer am meisten brannte und bis heute brennt.
Ich habe dich wahrgenommen, als ich dir das erste Mal begegnet bin, erinnere ich mich, das war in Schmochtitz. Das ist so eine hauptamtliche Tagung, einmal im Jahr, auch mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern aus den Jugendarbeiten zusammen. Da hast du unter anderem auch an der Gitarre gestanden und hast Lieder gesungen. Ich kann mir die Situation gar nicht mehr genau, in welchen das war. Auf jeden Fall hast du da ein eigenes Lied gesungen, was du auch selber geschrieben hast. Wie ist das mit dieser Liedermacherschiene? Es gibt ja auch in den schwarzen Liedmappen Sing mit auch Lieder von dir, zum Beispiel Das Leben ist schön.
Ich dachte, ist das nicht in der anderen schon? Nee, in der anderen noch nicht. In dem weißen ist es nicht.
Nee, so alt sind sie nur dann noch nicht.
Nee, also das ist das Leben.
Das Leben ist schön ist übrigens mal für einen Jugendtag im Kirchenbezirk Dippoldiswalde entstanden. Aber das nur nebenbei.
Wie ist das mit diesem Liedermachen denn? Das habe ich als eine Leidenschaft von dir gesehen, aber dich in letzter Zeit sehr selten in dieser Rolle wahrgenommen.
Das ist eine richtige Wahrnehmung. Das ist gerade ein bisschen zurückgetreten. Da brauchen wir ein bisschen Muse und Zeit und das hält sich gerade in Grenzen und auch zu Hause ist bei uns auch immer Betrieb und liegt das gerade brach.
Schade. Hast du, Georg, mal erlebt als Lied, also jetzt abgesehen von Schmochtitz Musik machen? Anders frage ich dich als erstes. Hast du so Auftritte gemacht, wo du so mehr,
ich habe
so
Konzerte gemacht.
So richtig Liedermacher-Konzerte.
Und das jetzt gab, die Frage. Das gab es schon immer mal und dann habe ich immer so ein Gottesdienstformat gehabt. Damit bin ich auch immer mal rumgezogen.
Hast du ihn in sowas erlebt, mal?
Nicht wirklich. Also ich. Das Spannende für mich an dieser ersten Begegnung mit dir, habe ich dich viel mehr als Liedermacher wahrgenommen, als Jugendpfarrer hier von Dresden. Okay. Also ich hatte eine Weile damit zu tun, dich einzuordnen, in welcher Rolle du in Schmocht jetzt dabei bist. Und so jung wie ich war, habe ich mich auch nie getraut, einfach zu fragen.
Damals war ich doch auch noch jung.
Ja, aber ich war nicht dabei. Damals war ich noch schüchtern.
Ah, okay.
Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, weil ich dort auch eine Leidenschaft von dir gesehen habe, wo ich, also deswegen auch die etwas vielleicht persönliche oder Frage, wo ich gedacht habe, ach schade, dieses Potenzial, was da ist, wo ist das hin?
Also das liegt gerade.
Aber ja, du hast letztes Mal was gespielt, oder? Habe ich das nur geträumt? Warst du irgendwann, habe ich jetzt mal einen Post gesehen, wo du, habe ich nur geträumt? Bei jemand anderes. Weiß ich nicht. Ich kann ja ablenken mit der Aussage, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Und die ersten Mal gesehen habe ich mich immer gefragt, an wen du mich erinnerst, woher ich dich kenne. Aber wir kennen uns doch gar nicht. Das ging mir so, sozusagen. Das waren bis ich rausgefunden habe, wer du bist. Aber sozusagen die Verwandtschaftlichkeit und sowas.
Ja, ich habe auch sehr spät erst mitbekommen, dass ein Mensch, der auch Zimmermann heißt und ihr irgendwie auch ähnlich seid, dass ihr Brüder sein könntet, weil ich euch einfach in so unterschiedlichen Bezügen
kenne. Aber das hörst du bestimmt ständig.
Das höre ich oder? Immer
das ist
mal.
Es gibt da immer wieder
Überraschungen, genau.
wir haben dich gebeten, eine Bibelstelle mitzubringen.
Ich wollte eigentlich noch, das kann man machen, oder ich wollte dich eigentlich fragen, wann das bei dir angefangen hat, dass du sozusagen Musik selbst, also das ist also, ja das Spannende,
weil ein bisschen was habe ich da.
Manches Publikum ist ja jung von uns und das sind ja sozusagen Menschen, die vielleicht jetzt in ihrem Zimmer sitzen und sagen, ach, da macht jemand was gut, kann ich gar nicht, aber eigentlich kann ja jeder was und deswegen die spannende Frage, um die Leute auch so mutig, macht mal einfach los, wann hat das bei dir angefangen? Und die?
Ach, so ein bisschen war da immer mal so, dass man mal irgendwie eine Familienfeier war und man meinte, man müsste da irgendwas dazu machen und so, das bin ich auch froh, dass das alles unter Verschluss ist, aber so richtig losgegangen ist es eigentlich erst in der Elternzeit für unser zweites Kind. Da hatte ich ein bisschen Zeit und da hatte ich dann da oben, das war in Hermsdorf, da ein Zimmer auf dem Boden und konnte mich da austoben und wenn dann das zu Hause alles erledigt war. Und das war schön, da konnte ich mich so ein bisschen, in der Zeit ist eigentlich am meisten entstanden.
Ja, cool. Genau. Jetzt nochmal zur Bibelstelle. Wir haben dich gebeten, eine Bibelstelle mitzubringen. Und die Aussage für unsere Gäste ist immer, eine Bibelstelle, die dir jetzt gerade oder schon eine längere Zeit wichtig ist. Ich bin sehr gespannt. Was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eine Bibelstelle, die mit meiner Biografie zusammenhängt und die mich schon seitdem begleitet. Stand im Losungsbuch am 25. Oktober 1990. Und das war ein wichtiger...
Entschuldigung, ich habe sie da nicht im Kopf.
Okay, dann sage ich dir es nochmal.
Sag's nur für den Simon.
Ja, genau, dir ist es ja bewusst, du bist ja auch älter, aber... Ja.
Jesaja 48, Vers 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst.
Warum ausgerechnet mit diesem Tag diese besondere...
Das ist der Punkt, da waren wir vorhin schon mal an dem Punkt, ne? Das hat mich irgendwie persönlich sehr begleitet, denn das war der Tag, an dem ich klären konnte, dass ich nicht ein Jahr später erst anfange mit meiner Vorausbildung, sondern ich habe am 25. Oktober in der Zeitung gelesen, dass es irgendwie geht, dass man relativ schnell seinen Zivildienst abbricht und so. Und dann habe ich mal in Leipzig angerufen. Ich habe so unter dem Motto, ich habe das gerade gelesen und kann ich vielleicht in das Studium eher einsteigen und so. Und das Studium lief aber schon 6 Wochen. Und die meinten dann, naja, dann kommen sie am Montag. Und das ging dann alles nicht ganz so schnell. Das wurde dann erst am Dienstag. Aber, das hat meinem, auch meinem Berufsweg, ich habe ja vorhin gesagt, dass das, dass ich immer so ein bisschen verunsichert war, ist das mein Weg oder nicht? Und da sprang so eine riesige Tür auf und es ging plötzlich volles Karacho in diese Richtung. Und dann irgendwie diese Losung dazu, das hat mich irgendwie angefixt und begleitet mich bis heute.
Und im Grunde war das genau der Inhalt des Verses, der dich leitet auf dem Wege, den du gehst, wo du sagst, irgendwie, schön, wenn es mal so schwarz auf weiß einfach mal.
Genau, ich habe das einfach persönlich genommen an dem Punkt. Und ich hole mir den immer mal wieder raus, diesen Bibelvers.
In welchen Situationen?
Na, wenn es gerade mal nicht so geht, zum Beispiel. das kommt ja immer mal vor und manchmal braucht man ja auch so eine Vergewisserung, dass man sagt, das ist schon der richtige Weg.
Also so eine Bekräftigung. Das hatten wir ja bei der, als wir über die Offenbarung geredet haben, da hast du schon mal gesagt, es gibt manchmal so Verse, ganz unabhängig vom Zusammenhang, in dem sie dastehen, die springen einen so an und sagen mir jetzt ganz aktuell was. Und da nützt mir auch überhaupt nicht, wenn ich jetzt genau nachlese, in welchem Zusammenhang die gesagt sind, sondern die sprechen mich jetzt gerade persönlich an.
Ja. Oh, und wandeln sich vermutlich auch mit der Zeit nochmal in den Nuancen, oder? Oder bleibt es so statisch, wie es statisch bleibt?
Bei dem, also
ich meine, du wirst ja auch
bei
älter
und
weiser. Also alle Menschen werden
älter auf alle Fälle. Bei dem ändert sich es, glaube ich, oder nee, ändert sich es nicht so. Das nehme ich so mit und das begleitet mich.
Weil es ja auch durch deine Biografie geprägt ist.
Und weil ich es an manchen Stellen dann so im Nachgang gemerkt habe, irgendwie, das passt.
Wir haben jetzt viel geredet über den Weg, wo du herkommst, mit der Bibelstelle auch, was dich auf dem Weg begleitet hat. Wo geht die Reise hin?
Tja. Diese Woche. Also man kann das ja immer variieren, je nachdem, wie weit man reisen will, aber kannst du sagen, nächstes Jahr, weiß nicht. Und es kann ja auch abstrakt sein, wie auch immer. Wo geht die Reise hin?
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade, in diesen Corona-Monaten gemerkt, dass es eben mit diesen Reiseplanungen nicht so immer funktioniert. Ne? Also, dass man manchmal eben dann doch nicht dorthin reisen kann, wo man gerne hin wollte. Und ich meine das auch im übertragenen Sinne, dass manche Pläne, die man so macht, eben dann anders werden. Und dass sich auch meine Arbeit, wie ich sie vorher gemacht habe, verändert. Also plötzlich war ich viel mehr hier im Büro, also viel mehr im Landesjugendverband, weil ich eben nicht rumfahren konnte und das mir aber eigentlich wichtig ist, den Kontakt zu den Leuten zu halten. Und es gibt so ein paar Projekte, wo man dann denkt, man will da mal ein bisschen rumschrauben und was verändern als Landesjugendpfarrer. Was mir wichtig ist, dass nach wie vor Kirche begreift, dass Jugendarbeit nicht nur wichtig ist, sondern auch so ein Experimentierraum für Kirche ist und dass da Dinge einfach mal probiert werden können, die auch jenseits von dem gehen vielleicht, was so in den klassischen kirchlichen Bezügen halt gedacht und gemacht wird. Und ich glaube, dass das weiter zu stärken, das ist mir schon ein großes Anliegen. Inklusive dieses großen Projekts Beteiligung von Jugendlichen an Entscheidungen und dass sie merken, sie sind dabei.
Achso, da hätte ich jetzt so eine letzte abschließend, so eine Frage, wenn wir dir jetzt hier die Zeit und die Ressourcen zur Verfügung stellen würden, was würdest du, wo sagst du, das würde ich jetzt mal für die evangelische Jugend auf die Beine stellen
oder
lassen?
Oder vielleicht auch größer für die
Landeskirche oder für alle. Generell? Ja, aber
ach, was?
Ja, wenn du so Experimentierfeld, ich bin beim Experimentierfeld angedockt, nicht, dass man es machen müsste, aber gibt es da was, wo du sagst, oder sagst du, ah, so viel kann ich mir jetzt gar nicht entscheiden?
Ach, die großen Dinge, das ist immer die Frage, für was findet man sozusagen auch Leute, also zum einen ist eine Frage, die mich immer leitet, gibt's Leute, die das interessiert oder gibt's da irgendeinen Bedarf und gibt es Leute, die da mitmachen? Ich bin keiner, der sagt, ich habe jetzt hier ein Projekt und kommt, lasst uns das durchziehen, sondern ich brauche immer ein paar Leute, die sagen, oder dass das so gemeinsam entsteht, so ein Projekt und dann kann man das miteinander... kann man das machen, aber ich habe jetzt nichts gerade auf meiner Agenda, wo ich sage, das steht jetzt oben und das ziehe ich jetzt durch. Genau.
Also ich habe dich auch ich muss gar nichts sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal das Thema anfange. Ach, ich sage jetzt, wenn ich immer jetzt so
geeiert
habe,
muss das Steuerrad gerade ziehen.
Würdest du dich, also ich nehme dich wahr, als genauso einen Menschen, der eher in dem Prozess der Vermittelnde ist, der schaut, lasst uns miteinander einen Weg gehen als einen Voranpreschenden. Hm. Und ich glaube, du kannst, so ich kenne dich jetzt schon eine Weile, aber kannst du mit gut umgehen, wenn auch in diesem Prozess einer dabei ist, der voranpreschen will, wo du sagst, ja, das ist gut, aber lasst uns, du ein bisschen ruhiger und die anderen, lasst euch davon anstecken und los geht's.
Genau, also das ist mir wichtig, aber das ist mir auch sonst wichtig, so bei vielen Themen, wo ich immer denke, ach, die sollten einfach miteinander reden, auch wenn sie ganz gegensätzliche Vorstellungen, Meinungen und so weiter haben und sich mal ein bisschen beschnuppern, ohne gleich zu sagen, ne, das ist doof oder so, sondern oft spielen ja auch Motive eine Rolle, warum tue ich was und warum will ich was und wo kommt es her. Mhm. Und da hoffe ich eigentlich, dass uns das auch... Zunächst bin ich ja für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zuständig. Ne? Wenn es da gelingt, dass sich das dann überträgt auf das, wie Jugendliche die Kirche, aber auch unsere Gesellschaft sehen, nämlich dass man da miteinander unterwegs ist und es nicht nur bloß darum geht, die eigenen Projekte irgendwie zu verwirklichen.
Vielen Dank. Georg, vielen Dank auch. Das war ein schönes Schlusswort.
Ich war jetzt gerade selber überrascht, genau.
Was für ein Schlusswort? Ach so,
nee, ich hätte noch viele Themen gehabt, über die wir reden können.
Das ist, die Zeit ist nie um am Lagerfeuer, aber es gibt Momente, an denen man vielleicht aufstehen kann und
auch nach Hause muss, weil die Kinder auf einen warten oder sowas.
Ach so, stimmt, das gibt's auch, aber andere Dinge. Vielen Dank, dass du da warst, dass du uns eingeladen hast, hier in die schönen Räumlichkeiten.
Ich muss sehen, wie ich jetzt den Ruß wieder runterkriege von dem Feuer, aber
mal sehen. Aber das ist ja nicht unser Problem.
Nee, genau. Nee,
das ist... Ja, der FSJ. Ach,
das darf man nicht sagen. Das Schöne ist, der Georg war ja schon in der Corona-Zeit bei uns zu Besuch bei Fuzzy Radio.
Habe ich schon gelöscht in meinem Kopf.
Da hatten wir schon mal eine Stunde etwa miteinander, wobei das Format da ganz anders war als jetzt hier. Ein bisschen was von dir zu erzählen. Vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Und ich freue mich drauf, dass wir uns wieder begegnen. Spätestens
im Advent.
Na, wir sehen uns morgen schon, aber im Advent sehen wir uns.
Ach so.
Ganz meinerseits, ja.
Dann tschüssi euch, bis zur nächsten Folge.
Macht's gut.
Tschüss.